HR Info. Kultur.
Mit Christian Sprenger. Findet man in Krimis die perfekte Beschreibung unserer Gesellschaft? Zeigen Krimis, wie sich unsere Gesellschaft, die Politik, das Zusammenleben auf der ganzen Welt verändern? Dieser These wollen wir unter anderem nachgehen in der Kultur in HR Info. Und wir schauen uns Mexiko-Ring an. Der Krimi von Simone Buchholz hat gerade den Deutschen Krimi-Preis 2019 bekommen. Krimi-Literatur ist die meistgelesene Literatur. Bis zu 30% aller Romane sind Krimis. Und im Fernsehen sind Krimis mittlerweile das beliebteste Spielfilmformat. Weltweit ist der Krimi also ein höchst erfolgreiches Genre. Er wird nicht nur überall gelesen, sondern mittlerweile auch überall geschrieben. Gibt's also sowas wie einen globalen Code für den Krimi? Das ist die Frage, die sich auch die Litprom-Literaturtage 2019 jetzt am Wochenende stellen. Global Crime, Krimiliteratur als globaler Code. Ich habe mit Thomas Wörtje gesprochen. Er ist der Kurator der Literaturtage und ich wollte erstmal von ihm wissen, warum der Krimi dann immer erfolgreicher wird.
Weil man mit Krimi so ziemlich alles erzählen kann. Also die Spannungshandlung trägt sozusagen jedes beliebige Thema und sie trägt fast jede beliebige Erzählweise. Sie können damit thematisieren, was Sie wollen. Sie können ästhetisch auch ziemlich Freestyle operieren. Aber die Geschichte von Mord und Totschlag, die da drunter liegt, die ist der Haken, den die Leute einfach lieben. Und in letzter Zeit, das ist hochinteressant, dass in letzter Zeit eben das Fernsehen dazugekommen ist und eben die Serien, wo dann also noch ganz lange Formate möglich sind. Und das läuft alles über Kriminalliteratur oder Kriminalerzählung. Mhm.
Krimis laufen ja eigentlich doch immer gleich ab. Der Ermittler sucht einen Verbrecher. Ist das, was Krimis zusammenhalten? Also es ist ja ein bisschen wie beim Fußball, finde ich. Man weiß nie, wie es ausgeht, aber man weiß immer, was man kriegt.
Man weiß, was man kriegt. Das mit dem Ermittler stimmt so ungefähr für ein Drittel aller Krimi, vielleicht für die Hälfte. Der Rest, da weiß man schon, wer was gemacht hat. Aber es ist natürlich immer ein Geheimnis, immer ein Rätsel dabei. Mhm. Also egal, auf welcher Ebene das liegt. Jetzt nicht unbedingt, wer ist der Täter, sondern auch, wie kommt er davon? Möglicherweise kommt er davon. Was steckt dahinter? Also wenn Sie zum Beispiel an Polizisten denken, wer ist der Maulwurf? Wer ist der Verräter? Das sind lauter Rätselstrukturen oder Rätselelemente, die einem bei der Stange halten, weil man eben wissen will, wie es ausgeht. Mhm. Beim Fußball weiß man auch nicht genau, wie es ausgeht. Außer beim FC Bayern, aber gut.
Da ist aber die Erfahrung besonders toll, wenn es dann anders ausgeht als geplant. Ne?
Ganz genau. Das erlebt ja gerade die Eintracht. Aber gut.
Kommen wir zurück. Thomas Wörtje, Kurator der Litprom Literaturtage 2019. Das Motto der Literaturtage ist in diesem Jahr Global Crime. Krimiliteratur als globaler Code. Ja, natürlich kommt jetzt die Frage, Herr Wörtje, was ist denn der globale Code der Krimis?
Ja, den versuchen wir ja zu entschlüsseln. Also es geht ja um das Phänomen, dass tatsächlich Kriminalliteratur, sagen wir mal aus Südkorea, möglicherweise auch in Uruguay gelesen wird und umgekehrt. Also was ist das, die DNA oder der Quellcode von Kriminalliteratur? Was macht es so global verständlich, auch in Kulturen, die jetzt gar keine kriminalliterarische Tradition haben. China zum Beispiel. Aber auch da kommt plötzlich, deswegen haben wir einen Autor aus Hongkong auch da kommt plötzlich sehr qualitativ hochwertige Kriminalliteratur her. Also wie funktioniert das? Warum funktioniert das? Das ist das, worüber wir bei diesen Literaturtagen nachdenken.
Bei den Literaturtagen sind Autorinnen und Autoren aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Australien und Deutschland dabei. Wie machen sich diese verschiedenen Länder in den Geschichten bemerkbar? Haben Sie da vielleicht mal ein Beispiel? Also es gibt ja zum Beispiel dieses Genre Schweden-Krimi. Gibt es denn auch sowas wie den typischen Australien-Krimi oder den Brasilien-Krimi?
Nee, den gibt es nicht. Ich bezweifle auch übrigens, ob es den Schweden-Krimi gibt.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob man das definieren kann, ja.
Aber das ist natürlich interessant. Also die Gesellschaften haben alle sozusagen ihre eigenen Problematiken. Also in Uruguay wird man zum Beispiel jetzt plötzlich, weil Uruguay jetzt ein relativ demokratisch verfasstes Land ist, da taucht plötzlich eine positive Polizeifigur auf. Das wäre zum Beispiel in Brasilien ziemlich unmöglich. Polizeikorruption ist ein Thema von Australiern, auf jeden Fall. Die Vermischung von Polizei, Triaden, also organisiertem Verbrechen und Politik, das spielt in Hongkong. Also die ganzen Sachen, die dort thematisiert werden, die ganzen Themen, das sind die Themen, die die Länder am Wickel haben, die einzelnen oder die Regionen. Aber oh Wunder, wenn man das liest, sagt man ja, hey, könnte ja bei uns auch so sein. Das gehört sicher auch zum globalen Code, dass eben über dieses Gewalt und Verbrechen, was ja konstitutiv für alle Gesellschaften ist, das ist ja nicht nur einzelskandalös, das ist ja konstitutiv, dass man darüber sehr viele andere Dinge dann noch über diese Gesellschaften kommunizieren kann.
By the way, dieses Genre Schweden-Krimi, was wir gerade gestreift haben, Sie sagten ja auch, Sie sind sich nicht sicher, ob es das gibt. Was könnte das denn sein?
Also der Schweden-Krimi nennt man eigentlich ja in der Nachfolge von Sjöwall Wallö, von den beiden Autoren der 60er Jahre, die Vermischung von einer Krimi-Handlung, von einer klassischen Krimi-Handlung in der Tat, also wer ist der Mörder, mit gesellschaftskritischen und gesellschaftspolitischen Themen. Das hat dann zwar Henning Mankell auch gemacht, aber das ist ja nun bei weitem nicht in Schweden erfunden worden. Also Sjöwall Wallö haben das von dem Amerikaner Ed McBain, den sie übersetzt haben, übernommen, haben sie vielleicht ein bisschen radikalisiert. Und seitdem gilt der Schweden-Krimi in Anführungszeichen so als gesellschaftskritischer Kriminalroman. Aber den haben sie schon längst in Frankreich und in Spanien. Also das ist nicht sehr trennscharf.
Das ist ja genau das, was Sie auch auf dem Abschlusspodium der Baum-Literatur Literaturtage diskutieren. Also die Frage, ob der Krimi der bessere Gesellschaftsroman sein kann. Kann er?
Ja, also Gesellschaftsroman hört sich, ich mag das Wort nicht so besonders gerne, weil es sich so nach 19. Jahrhundert anhört, Balzac, Zola und solche Sachen. Aber das ist eine Hilfskonstruktion. Tatsächlich muss man sich fragen, ob man Romane, die im Hier und Jetzt und in der Gesellschaft verankert spielen, ob man die überhaupt ohne Kriminalitätselement, ob man das überhaupt machen kann, ohne auszublenden. Denn sie haben ja Kriminalität, haben ja von der Mikroebene, also häusliche Gewalt, bis zur Makroebene, Großpolitik, VW, also was auch immer. Wir sind ja durchsetzt und durchdrängt davon, von dem Thema. Also wir haben das Problem. Nur mehr oder weniger virulent. Also insofern kommt man, wenn man Gesellschaftsroman in Anführungszeichen schreibt, wahrscheinlich gar nicht um das Thema rum.
Früher stand Mitraten oder Mitermitteln im Fokus eines Krimis. Geht's denn da heute auch noch drum, Herr Wörtje?
Aber überhaupt nicht. Ich glaube, Mitraten war bei Agatha Christie schon mühsam. Also da musste man schon ziemlich Realitätsbeugung betreiben, um da den Autoren irgendwie in die Falle zu gehen. Ja. Also das ist, glaube ich, der Rätselkrimi, also der alte klassische Rätselkrimi, der ist nur noch so als Erzählkonvention irgendwo noch da.
Vielen Dank, Thomas Wörtje. Was der aktuelle Krimi und der Krimi der Zukunft weltweit zu sagen hat, das kann man also jetzt auf den Litprom Literaturtagen 2019 erfahren, die jetzt am Wochenende im Literaturhaus Frankfurt stattfinden. Das Motto in diesem Jahr: Global Crime, Krimiliteratur als globaler Code. Ein nachgewiesen richtig guter Krimi ist der von Simone Buchholz. Sie hat gerade für Mexiko-Ring den Deutschen Krimipreis 2019 bekommen. Karin Trappe hat das ausgezeichnete Buch gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Staatsanwältin Chastity Riley wird aus dem Bett geklingelt. Ein Auto brennt, darin eingeschlossen ein Mann. Er wird von der Feuerwehr herausgeholt und ins Krankenhaus gebracht, aber er überlebt nicht. Die Fahrzeugpapiere nennen einen Namen, der alle elektrisiert. Nuri Sarukhan, Mitglied eines türkischstämmigen Clans aus Bremen, der die Polizei immer wieder beschäftigt. Nuri, das wird schnell ermittelt, war nicht in die kriminellen Strukturen verwickelt. Seine Familie hatte ihn deshalb verstoßen. Parallel wird die Geschichte von Nuris Jugend erzählt, wie er in der Familie aneckt, wie er immer wieder brutal geschlagen wird. Und eines Tages Alissa kennenlernt, ein wildes, eigenwilliges Mädchen, das ebenso wie er aus einer Clanfamilie stammt und sich nicht einfügen will. Die beiden verbindet eine immer tiefere Freundschaft. Als aber Alissa mit ansehen muss, wie auch ihre dritte Schwester vergewaltigt und innerhalb des Clans einem Mann überlassen wird, flieht sie aus Bremen.
Wie es geschrieben ist.
Simone Buchholz schreibt in einem ungewohnten, schnodrigen Ton, der besonders gut ihre Hauptfigur, die Staatsanwältin Chastity Riley, charakterisiert. Die ist tough, spröde, trinkt zu viel, kann mit Gefühlen und den dazugehörigen Männern nicht umgehen, lässt sich aber nie ganz unterkriegen.
Stepanovic fährt sich mit der Hand übers Gesicht und stellt seine Bierflasche etwas zu schwungvoll auf die Theke. Es plattert was über. Wer zur Hölle hat Nuri Sarukhan umgebracht? Familie oder Freunde? Ich würde jetzt spontan sagen, das Leben. Aber das sage ich lieber nicht. Stepanovic hasst es, festzustecken. Da sollte man dann keine blöden Scherze machen. Obwohl, so blöd war der gar nicht. Und lustig war es eigentlich auch nicht gemeint. Ich tippe auf Feinde, sagt der Faller. So, der war jetzt echt kein Deut besser. Dann trinken wir zusammen und warten darauf, dass die Fragen endlich hinter den Horizont fallen.
Wie es gefällt.
Der schnoddrige Tonfall hat mich am Anfang irritiert und dann konnte ich nicht mehr genug davon bekommen. Das ist irgendwie sehr cool, sehr direkt, manchmal auch sehr hart. Es hat mich gefesselt, von der doch mehr oder weniger kaputten Staatsanwältin Chastity Riley zu lesen, von ihren Gedanken, ihren Assoziationen und ihren Ermittlungen, die mitten in die Clan-Strukturen führen, Clans, die die Polizei nicht akzeptieren, die eigene Gesetze haben, die kriminell sind und rauben und morden, auch in ihren eigenen Kreisen. Der Krimi Mexiko-Ring hat mich da reingezogen. Und berührt hat mich die Geschichte von Nuri und Alissa, den rebellischen Kindern, die gegen ihre Familien aufbegehren, zusammen fliehen wollen, aber das dann doch nicht schaffen. Aber hinter dem Mord steckt dann doch was ganz anderes.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de. Übrigens, die besprochenen Bücher finden Sie auch in Ihrer HR Info Partnerbuchhandlung.
Mexiko-Ring von Simone Buchholz ist mit dem Deutschen Krimipreis 2019 ausgezeichnet worden. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Krimis sind beliebt auf der ganzen Welt, allerdings gehen die Buchverkäufe auch auf der ganzen Welt immer weiter zurück. New York, eine Riesenstadt, wie wir wissen, hat zum Beispiel nur noch gerade rund 100 Buchhandlungen. Und da wird mittlerweile um jeden einzelnen Laden gekämpft, der von der Schließung bedroht ist, wie uns jetzt Kai Klemant erzählt.
Geschäftsschließung, verkündete ein handgeschriebenes Schild noch vor einer Woche und alles um 30% reduziert. Geschäftsinhaber Dorian Thornley hatte keine Hoffnung mehr. Die Nachbarschaft wird uns vermissen, hier mal kurz den Kopf reinzustecken, ein Buch zu kaufen. Es ist ein kleiner, skurriler Laden weniger.
Just another one, another little quirky store gone.
Heute sieht die Welt für das Geschäft Westsider Rare and Used Books ganz anders aus. Bei knapp $52.500 steht die Online-Spendenkampagne, zusammengetragen von mehr als 800 Menschen in weniger als einer Woche. Sie haben klar und deutlich Nein dazu gesagt, dass es eben diesen kleinen skurrilen Laden weniger gibt, dass New York wieder eine Buchhandlung, diesmal auf der Upper West Side direkt am teuren Broadway, verliert. Anwohner Joseph Giselli sagt dem Sender ABC 7, es gebe doch ohnehin nur noch sehr wenige Antiquariate mit seltenen Büchern in Manhattan.
It's one of the few rare bookstores left in Manhattan. There's just not many of them left.
Insgesamt hat die Weltstadt New York einer Schätzung aus dem vergangenen Jahr zufolge, trotz einiger Neueröffnungen, nur rund 100 Buchhandlungen. Auf mehr als 8,5 Millionen Einwohner gerechnet, ist das eine bescheidene Zahl. So hat ganz Deutschland mit gerade einmal dem Zehnfachen an Bevölkerung stolze 6.000 Buchhandlungen, sagt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Auf New Yorks Upper West Side ist das kleine Antiquariat auch für Jessica Winchell quasi eine Verlängerung ihres Bücherregals. Wir leben seit mindestens 14 Jahren in der Nachbarschaft. Wir gehen zweimal die Woche dorthin. Mein Sohn ist 9, geht hier zur Schule. Mein Mann und mein Sohn gehen wirklich ständig dorthin. Zu Jahresanfang hatte eine Rettungsaktion für einen anderen Buchhandlungsexoten Aufsehen erregt. Der über 100 Jahre alte Drama Bookshop sollte schließen. Die Miete war unbezahlbar geworden für das Geschäft im Theaterdistrikt. Doch dann kam ein prominenter Retter, Lin-Manuel Miranda, Autor und lange Zeit Hauptdarsteller des Erfolgsmusicals Hamilton. Teile seines Vorgängermusicals In the Heights schrieb er im Keller des auf Theater- und Filmtexte spezialisierten Geschäfts.
The Drama Bookshop is our greatest resource. I wrote most of In the Heights in the basement.
Zusammen mit Freunden hat er das Geschäft gekauft. In Kürze soll es mit altem Namen an neuem Ort wieder eröffnen. Verkäufer Rick Anderson freut sich und sagt, der Laden sei nicht weniger als eine Art Heimat für Theaterleute. Man habe einfach alles für sie oder könne es finden oder bestellen.
It is a home base for the theater community. Anything that anybody wants, we either have, we can help them find, or we can get for them.
Auch in Deutschland geht der Buchverkauf zurück. Viele machen dafür Netflix und Co. verantwortlich. Serien schauen ist wohl gerade einfacher angesagt, als ein Buch zu lesen. Netflix ist weltweit irre erfolgreich und jetzt auch bei den Oscars vertreten. Der Netflix-Film Roma ist für 10 Oscars nominiert. Wer jetzt aber denkt, die freuen sich jetzt einfach auf die Oscarfeier und hoffen halt, dass sie was gewinnen, der hat sich ziemlich getäuscht. Nach der Nominierung geht die Arbeit erst richtig los und das teilweise mit Budgets, die höher sind als die Produktionskosten für einen kompletten Film. Unglaublich. Nicole Markwald weiß mehr.
Die Oscar-Nominierungen stehen fest. Doch durchatmen können Filmstudios, Regisseure, Schauspieler noch lange nicht. Kyle Buchanan berichtet für die New York Times über Hollywood. Er beschreibt die Vor-Oscar-Phase für die Beteiligten so.
Man stellt sicher, dass sie auf so viele Partys wie möglich gehen, so viele Hände wie möglich schütteln und die Leute treffen, die über ihr Schicksal letztlich entscheiden.
Die Leute, das sind die Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, der Verband, der die Oscars vergibt. Es werden Filmscreenings veranstaltet, beispielsweise in Anwesenheit des Regisseurs. Es gibt Frage-Antwort-Runden mit den Hauptdarstellern. Zur Hochzeit, erzählt Buchanan, finden von morgens bis abends Veranstaltungen statt. Ein Frühstück zu Ehren einer Person, ein Vortrag am Vormittag, ein Mittagessen, das einen weiteren Film feiert, ein Screening am Nachmittag, dann ein Abendessen für wieder einen anderen Film, Drinks, Konzerte und weitere Partys in den Abendstunden. Was, wann, wie oft stattfinden darf, hat die US-Filmakademie klar geregelt. 9 Seiten umfassen die Regeln für Oscar-Kampagnen. Darin steht zum Beispiel auch, Academy-Mitglieder dürfen nur ein Exemplar eines Films erhalten. Unter keinen Umständen darf man sie telefonisch kontaktieren, um einen Film oder eine Leistung anzupreisen. Deutlich weniger Veranstaltungen dürfen nach der Bekanntgabe der Nominierungen stattfinden als davor. Doch die Oscar-Kampagnen sind in den Wochen vor der Vergabe des Preises nicht zu übersehen. In Anzeigen, Radiowerbung und auf riesigen Billboards werden die Filme angepriesen. So richtig dick fährt in diesem Jahr Netflix auf, erzählt Kyle Buchanan. Der Streamingdienst schickt den Schwarz-Weiß-Film Roma ins Oscar-Rennen. Roma erzählt die Geschichte des indigenen Hausmädchens Cleo, das in den 70er Jahren für eine weiße Familie der Mittelschicht in Mexiko-Stadt arbeitet.
Jeder andere wäre etwas zurückhaltender bei einem Film wie Roma, schwarz-weiß in Spanisch. Aber Netflix hat Geld und sie geben es aus. Billboards, Werbung, Events, als würden sie einen neuen Superheldenfilm promoten. Es ist wirklich verrückt und in dem Ausmaß neu. It's truly crazy
and unprecedented. Oftmals wird ein Film auch in einen neuen Zusammenhang gestellt. Ein Argument für den Film BlacKkKlansman beispielsweise. Spike Lee hat noch nie einen Regie-Oscar gewonnen, obwohl er unbestritten einer der einflussreichsten Regisseure der USA ist.
Was kann ich für Sie tun?
Nun, da Sie fragen, ich hasse Schwarze. Ich hasse Juden, Mexikaner und Iren, Italiener und Chinesen. Aber mein Wort in Gottes Ohr, am meisten hasse ich diese schwarzen Ratten. Ehrlich gesagt hasse ich eigentlich jeden, der kein reines arisches Blut in seinen Adern hat.
Dann spreche ich mit einem echten weißen Amerikaner.
Gott segne das weiße Amerika.
Als Erfinder der modernen Oscar-Kampagne gilt übrigens Harvey Weinstein. Er veranstaltete unzählige Screenings für die Filme seines Studios Miramax, selbst in Altersheimen, in denen hochbetagte Academy-Mitglieder wohnten. Heutzutage kosten die Kampagnen gern mehr als der ganze Film. Nochmal das Beispiel Roma. Der Film von Alfonso Cuarón verschlang 15 Millionen Dollar. Für die Oscar-Kampagnen gibt Netflix nach Schätzungen 25 Millionen Dollar aus.
Ja, und das zeigt, so ein Oscar ist zwar ein undotierter Preis, aber trotzdem verdammt viel wert. Viel mehr als nur eine Auszeichnung. Wohl tatsächlich sowas wie die Lizenz zum Gelddrucken. Kommen wir zu einer Band aus Texas, die wohl nie einen Nummer-1-Hit haben wird, die aber immer mehr Fans bekommt und mit ihrer ganz eigenen Art ein echter Sympathieträger geworden ist. Um welche Band es geht, sagt jetzt der DJ und Partymacher Matthias Westerweller alias Weller in unserem Kulturtipp.
HR Info. Kulturtipp.
Welche Musik mag wohl eine Band machen, die sich nach dem thailändischen Wort für Flugzeug benannt hat, aus Texas stammt, ganz klassisch mit Gitarre, Schlagzeug und Bass auf der Bühne steht und dabei der Gitarrist und die Bassistin noch Langhaarperücken in Schwarz tragen?
Thank you.
Klingt etwas seltsam, aber so stellt sich Krungbin, so heißt die Band aus Houston, Texas, zumindest dem Publikum gegenüber. Zweites Album Con Todo el Mundo aus dem letzten Jahr war eins meiner Alben des Jahres 2018. Ihr erstes Album The Universe Smiles Upon You erschien 3 Jahre zuvor, 2015, und nun sind sie dabei, die Welt zu erobern. Gott sei Dank kommen sie nach Frankfurt. Am kommenden Sonntag, den 27. Januar, spielen sie im Frankfurter Club Gibson. Und ich bin sehr gespannt, wie die drei es schaffen werden, hauptsächlich mit instrumentaler Musik ein Konzert zu bestreiten. Hat man doch normalerweise immer jemanden am Mikrofon, einen sogenannten Frontmann oder eine Frontfrau, die singt und die Leute irgendwie auf bestimmte Art und Weise natürlich auch animiert. Wie das den dreien gelingen wird, können wir am Sonntag im Gibson erleben. Ich freue mich drauf.
Krungbin sind das von ihrem aktuellen Album Con Todo el Mundo, das heißt so viel mit der ganzen Welt oder eben alle. Und es sieht auch so aus, als ob die Band gerade alle richtig gut finden. Krungbin spielen am Sonntag in Frankfurt im Gibson. Los geht's um 20 Uhr. Und das war's in der Kultur. Sie finden die Sendung selbstverständlich auf unserer Website hrinforadio.de. Mein Name ist Christian Sprenger.